möchte gerne beten zum Anfang. Vater, danke, stimmt das, was wir gerade gesungen haben? Und ich bitte dich für die Predigt, dass du mir gross machst, dass es nicht um mich geht, sondern um dein Wort. Und ich bitte dich, dass du jedem hilfst, Erwartungen auf dich zu setzen und nicht auf mich, der da vorne steht. Amen. Wenn ich da wieder anfangen zu arbeiten, wäre das erste Mal, wo ich Lohn verdienen würde, auf dem, was ich gelernt habe. Ja, man könnte fast sagen, das erste Mal richtigen Lohn, aber bis jetzt war es so, dass meine Eltern gezahlt haben, dass ich arbeiten durfte. Ich habe jetzt 5 Jahre studiert, sie haben regelmässig Geld gezahlt und darum darf ich unter anderem heute wahrscheinlich auch hier predigen, weil ich etwas gelernt habe dabei. Und jetzt würde sich das ändern. Ich würde anfangen zu arbeiten und komme Geld über. Das ist verrückt. So 6 Jahre ist es her, dort habe ich aber schon mal Geld verdient, vor dem Studium. Und zwar 200'000. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso ist der noch da? Ich habe 200'000 verdient, und zwar im Monat. Nicht im Jahr, nicht aufgerechnet auf 15 Jahre, auch nicht irgendwie einen Tageslohn in Rappen, sondern 200'000 im Monat. Ausgezahlt worden ist alle 14 Tage 100'000 auf dem Konto. Es war immer ein schöner Moment, wenn man mit dem Kärtchen an den Bankomat ist und das Geld abgehebt hat. Und wenn ich etwas bin, essen oder posten, habe ich mir so angewöhnt, eigentlich immer ja, 5'000, 1'000 als Trinkgeld zu lassen. Es klingt unglaublich gut. Jetzt, das Problem ist, diesen Aussagen fehlt der Kontext. Weil leider war niemand neidisch auf mich. Es hat viele Leute gegeben, die mehr Geld gehabt als ich. Und sogar viel mehr. Dort, wo ich gearbeitet habe, habe ich eigentlich am wenigsten verdient von allen. Es ist ein Schweizer Frankenlohn von umgerechnet 16 Franken am Tag. Das sind kostarikanische Colones. Also ich war ein halbes Jahr in Costa Rica, der Wechselkurs ist etwa 500:1. Also nicht wirklich viel, was ich da verdient habe. Und viele haben wirklich mehr verdient. Es hat gelangt, also mit 2'000 Colones, dass ihr euch so etwas vorstellen könnt, kann man eine Tafel Lindt-Schoki kaufen. Also, ja, es lange nicht für viele Lindt-Tafel-Schoki, wenn man etwa 6'000 am Tag verdient. Wieso erzähle ich euch die Geschichte? Häufig, wenn man die Bibel lesen, geht es uns ähnlich. Wir verstehen, man verdient Geld für einen gewissen Einsatz, aber wie ist jetzt das genau? Ist es viel gewesen? Ist es wenig gewesen? Und häufig, weil wir einfach nicht so gut Bescheid wissen, wir leben ja nicht mehr in dieser Zeit, verpassen wir Pointen. Wie ihr jetzt vielleicht, gerade wenn ich sie euch nicht erklärt hätte. Und ich würde gerne euch eine Geschichte erzählen. Nicht eine, die ich erfunden habe, sondern die Jesus seinen Jüngern erzählt, und zwar über das Reich von Gott. Jesus vergleicht das Reich von Gott mit einem Weinbergbesitzer, der am Morgen rausgeht, Leute einstellt und am Ende des Tages zahlt. Und leider habe ich nie einen Weinberg besessen oder auf einem Weinberg gearbeitet. Darum bin ich völlig ungeeignet, um euch da weiterzuhelfen. Ich habe mir aber gedacht, ich lade jemanden ein, der das kann. Und zwar ist das ein Weinbergbesitzer aus der Zeit und Lebenswelt von Jesus. Er wird uns einen kleinen Einblick geben, wie das damals so gelaufen ist. So, also mal ganz unter uns. Was ich will, ist möglichst viel Wein zu einem möglichst guten Preis anbauen. Und es gibt enorm viel Arbeit auf so einem Weinberg. Wirklich, da muss man schneiden, da muss man wieder neu pflanzen und hegen und pflegen. Und gewisse Arbeit kann eigentlich jeder machen, andere Arbeit, für das braucht es viel Fachwissen. Jetzt, ich habe so einen Hausklav, der war mega teuer gewesen, aber der hat es so im Griff. Also wenn ich den in Weinberg schicke, dann habe ich überhaupt keine Bedenken, der macht das perfekt. Am Ende des Jahres ein super Wein. Aber jetzt, also, macht ja nie den Fehler. Also wenn jemand von Weinberg hat, macht nie den Fehler und schickt euren Hausklav in die Ernte. Nein, das wäre völlig blöd. Stellt euch vor, bei dieser grossen Hitze, der teure Hausklav draussen im Weinberg, der kommt ein Hitzschlag über. Und nachher, ja, dann musst du schauen, wo du dann wieder einen guten Herr bekommst. So 1000 Denar, das gibst du nicht einfach so aus. Und es ist auch nicht so das Problem. Letztendlich gehst du einfach am Morgen auf den Marktplatz. Dort hat es Arbeiter. Unglaublich. Wirklich. Kannst du dir aussuchen, wenn du früh dort bist, morgen um 6 Uhr etwa, ist besonders gut. Suchst du die stärksten und kräftigsten aus. Die schickst du einen Tag lang in deinen Weinberg. Und wenn die wieder heimkommen, musst du ja morgen nicht wieder die gleiche nehmen. Also, weißt du, die lässt wirklich die harte Sachen machen, oder? Und ja, schaust, dass du früh bist. Das ist wirklich wichtig. Weil, wenn du nicht früh bist und dann schickst du dich in den Weinberg, die musst du auch für den Arbeitsweg zahlen. Mein Weinberg ist jetzt 20 Minuten außerhalb vom Dorf. Das heisst, die ersten 20 Minuten gehen auf meine Kosten. Also am besten früh dort am Tag, dann kann er früh anfangen zu arbeiten und kann möglichst viel machen für dein Geld. Alles klar? Ja, wunderbar. So läuft es etwa. Falls du siehst, ja, ich habe vielleicht doch ein falsches Handling gehabt und habe die falschen Tagelöhner eingestellt, dann kannst du immer noch mal gehen am Mittag. Es hat noch ein paar Leute, die dann rumstehen. Das sind nicht mehr die Besten, logisch, aber dafür wird die Arbeit am Ende des Tages gemacht sein, oder? Dann nimmst du halt noch mal ein paar, aber ja, was soll ich, kann ich nicht vorgaukeln, dass da noch die besten Leute sind. Der eine hustet dann halt und der andere ist ein bisschen schwach, aber ja, ein bisschen schaffen können sie trotzdem noch. Gut, zweite Runde, das würde ich noch machen. Nachher macht es keinen Sinn mehr. Also geht nicht mehr am Abend auf den Marktplatz, das macht keinen Sinn. Also, ja, was verdienen die? Ich habe gehört, bei uns sind die meisten Monatslöhner, also eben jetzt sind die Tagelöhner gewesen, die haben einfach so viel verdient, wie sie jemanden gebraucht haben am Tag. Der Lohn hat gelangt für etwa 12 Brot, halt, ja, was so eine grosse Familie isst, aber das ist normal, ohne Leistung gibt's halt nichts. Ich habe gehört, das ist bei euch nicht anders. So geht es zu und her im Weinbau zur Zeit von Jesus. Und ich glaube, wir sind bereit für das Gleichnis. Ich möchte es vorlesen. Es steht in Matthäus 20 und ich lese mal die ersten 7 Vers. Matthäus 20, Vers 1 bis 7. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Geht ihr auch in den Weinberg? Das ist eine gute Aussage für Leute, die den ganzen Tag auf dem Marktplatz gestanden sind und nichts haben. Der Weinbergbesitzer, der stellt Leute ein, die sonst niemand will. Das sind Leute, die entmutigt sind, die traurig sind, die wissen, schon wieder ein Tag und ich komme heim und meine Familie fragt sich, was essen wir heute? Wir haben gestern schon nichts gegessen. Es sind Bedürftige, die sich nichts leisten können. Und der Weinbergbesitzer, der sieht die Leute und sie tun ihm weh im Herz. Und er sagt, ich stelle sie ein. Es wird ihm warm ums Herz, wenn er die ausgemergelten Leute sieht. Er stellt sie ein, weil er die Not von diesen Leuten sieht. Es ist die Not von der allerletzten in der Gesellschaft. Freudenbotschaft. Also, oder nicht nur die Arbeit in seinem Weinberg gesehen. Also, geht's noch? Hey, der treibt sich in Ruin. Wenn der so weitermacht, einen Monat gebe ich dem, der hat keine Chance, das ist völlig hirnrissig. Tatsächlich, der Weinbergbesitzer, der letzte Arbeiter, zahlt er nur für den Arbeitsweg. Das ist fantastisch, du läufst in den Weinberg, gehst den Lohn abholen und gehst wieder heim. Das Prinzip in Gottes Reich entspricht nicht dem der Welt. Gott ruft Menschen nicht aufgrund von ihrer Leistungsfähigkeit oder Stärke in sein Reich. Das ist schwierig, um in den Kopf hineinzukommen. Wir sind uns so gewöhnt, dass man etwas muss leisten, um etwas zu bekommen. Aber Gott macht das nicht so. Nein, er sucht bedürftige Menschen. Er sucht in erster Linie bedürftige Menschen. Gott ruft auch heute nicht in erster Linie nach wirtschaftlichen Kriterien in sein Reich, sondern er handelt aus Gnade. Vielleicht ist deine Auffassungsgabe nicht mehr die von einem 16-jährigen Mädchen oder Bub, der so alles lernen kann, die Sprachen gehen noch wie nichts, man weiss alles noch, oder vielleicht ist auch deine psychische Belastbarkeit nicht die beste. Oder du hast selber das Gefühl, ja, da gibt es Menschen, die bringen zu etwas im Leben. Die sind leistungsstark, nicht so wie ich. Ich mache so meinen Job und am Ende des Tages ist gut. Aber also wirklich, ich brauche so für etwas Gutes, kann man mich jetzt doch nicht. Und es mag sein, dass das sogar stimmt, dass es leistungsfähigere Menschen gibt wie dich oder mich. Aber Gott ruft gerade bedürftige Menschen zur Mitarbeit. Und er haltet Ausschau nach denen, die da stehen und die Hände ausstrecken und sagen: Ich nehme, wenn du mir gibst. Ich will dich auffordern, dass du dich auf den Marktplatz stellst. Dort ist das Happening. Marktplatz ist ein guter Ort. Wenn du dort bist und du hörst die Stimme von Gott und die ruft. Der Gott, der parat ist, um dich zu nehmen, so wie du bist, und mit dir einen Weg zu gehen. Dann zögere keinen Moment, weil es ist das Beste, was dir passieren kann. Ich weiss nicht, wann Gott dich ruft. Ich bin davon überzeugt, dass er es heute macht. Und ich weiss nicht, ob er es wieder wird tun. Vielleicht macht er es, vielleicht auch nicht. Aber wenn er es heute tut, folg ihm nach. Geh mit ihm in den Weinberg. Und du magst dich jetzt fragen, wo ist der Weinberg? Zürichsee unten, ein bisschen weit weg, hat es Weinberge? Ich glaube nicht, dass der gemeint ist. Wenn Jesus hat das Gleichnis seinen Jüngern erzählt. Wenn ein Jude gehört hat, Weinberg, dann hat es sofort Klick gemacht. Weinberg, das ist Israel, das verheißene Volk, das verheißene Land und das Volk in diesem Land. Weinberg, das sind wir als Volk, das erwählte Volk, dort, wo Gott Herr ist. Und ich glaube aber nicht, dass wir heute Juden werden müssen. Und zwar, weil Jesus gekommen ist. Der Petrus sagt es so, gerade im Kapitel vorher, 1927. Er sagt: Schau, Jesus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. So sagt der Paulus, wie man in Weinberg geht. In Weinberg gehen heisst Jesus Christus nachfolgen. Und bis heute bleibt das gleich. Wir haben gesungen, Jesus lebt, heute noch. Und wenn wir dem Ruf folgen, dann stellen wir unser Leben unter die Herrschaft von Jesus. Falls das jetzt kompliziert ist, dann redet mit dem Kaffee drüber. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die euch helfen können. Und dafür sind wir geschaffen worden, zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus. Und er ruft uns nicht einfach, um ihm hineinzulaufen, sondern mit uns will er die Welt gestalten. Ein Weinberg ist nicht einfach der Ort, wo du nachher dein Mettchen ausrollst und nachher zufrieden bist, sondern dort kannst du mitgestalten, an dem Ort, wo du wirklich hingehörst. Wenn du mit Gott im Leben unterwegs bist, bist du dort, wo du sollst sein. Und die Welt ist nicht etwas Gefährliches, etwas, wo man sich nicht darin bewegen will, sondern Jesus will, dass wir die Welt mitgestalten. Und dafür brauchst du kein glänzendes Arbeitszeugnis, nicht unglaublich gute soziale Kompetenzen, sondern einfach offene Hände und Nachfolge. Das Phänomenale ist, dass sich Gottes Handeln nicht in dem erschöpft, weil Gottes Reich ist grösser. Darum lese ich weiter, Vers 8 bis 20. 8 bis 12, Entschuldigung. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die 11. Stunde angeworben waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und sie empfingen auch an jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Was jetzt folgt, ist ganz oft meine eigene Stimme. Also, das überspannt den Bogen. Eigentlich muss man sich schon vorher an den Kopf langen, aber jetzt stellt er wirklich so nichts Nutzen ein und am Ende des Tages zahlt er allen gleich viel Lohn. Nein, das geht nicht. Und also, dass der jetzt Protest vor seinem Privathaus hat, das überrascht mich also gar nicht. Das ist sinnlose Geldverschwendung und pure Ungerechtigkeit. Wenn das so ist, jeder kommt gleich viel über am Ende des Tages, müssen wir uns ernsthaft fragen, ist Gottes Reich ungerecht? Im Psalm haben wir gehört, im letzten Vers, Gott liebt Recht und schafft Gerechtigkeit. Das ist mega schwer zum Zusammenbringen. Also, ist Gottes Reich ungerecht? Ich möchte euch die Antwort von Gott vorlesen. Die steht in Vers 13 bis 16. Er, also der Weinbergbesitzer, antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum schält rein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Wir Menschen können es nicht leiden, wenn uns Ungerechtigkeit geschieht, wenn unsere Leistung nicht wertgeschätzt wird. Man könnte ja sagen, wenn der Gott, wenn der Weinbergbesitzer schon so viel hat zum Geben, wieso zahlt er nicht einfach den einen 4 Denar, was ein unglaublich guter Tageslohn wäre, und dann kann er ja am letzten immer noch 1 Denar zahlen, oder? Also, aber dass er jetzt die Leistung einfach wirklich nicht schätzt, das geht mir gar nicht. Und sogar Jesus selber sagt ein paar Vers vorher, vor unserem Bibeltext, den wir jetzt heute Morgen gelesen haben: Wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kind oder Äcker, also eigentlich mehr oder weniger alles, was du hast, wenn du das alles verlässt, um meinen Namen willen, der wird hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Und die Leute kommen alle 1 Denar über. Hundertfach ist das nicht. Nein, es ist 1 Tagelohn. Für alle. Jesus lehrt uns in diesem Gleichnis nicht über das, was du überkommst, wenn du mal bei Gott bist. Das hat er vorher gemacht. Was er in diesem Gleichnis lehrt, ist über die Art und Weise der Versorgung in seiner Nachfolge. Wenn wir mal bei ihm sind, bin ich davon überzeugt, dass das Wort stimmt, dass wir hundertfach empfangen werden. Und wir werden ein riesen Fest haben, weil einfach Überfluss und Überfluss da ist. Aber bis dorthin, in der Nachfolge von Jesus, sind wir in der Abhängigkeit von Jesus. Und Jesus schaut jeden Tag neu, dass wir genug haben. Gott belohnt treue Nachfolge nicht mit Reichtum, das die Motten zerfressen, sondern jeden Tag neu gibt er uns den Denar, den wir brauchen, für unser Brot und für unser Essen, für unsere Kleider, was wir so brauchen für unsere Familie. Ich will Matthäus 6, Vers 31 bis 34 lesen.
Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.
Ihr dort wird nicht die Leistung der Arbeiter bezahlt, sondern Gott sorgt sich um jeden in seinem Weinberg, ob du unglaublich fähig bist, völlig unfähig, ob du schön bist oder nicht so schön, ob du 4 Arme hast oder 2. Er sorgt sich einfach um alle gleich. Um alle gleich. Weil Gott, er schenkt gern. Gott ist der, der versorgt und beschenkt. Und nach wie vor drängt die Frage, wenn der Hausherr alle Arbeiter gleichermaßen zahlt, ist das Reich Gottes nicht gleich ungerecht? Das Problem ist bei den Ersten, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Die sind uns sehr nahe, oder mir zumindest. Mir ist der sehr nahe. Weil dort kann der Versorger selber, der Weinbergbesitzer, kann zum Anstoss werden. So einen Letzten, den können wir so gut nachvollziehen. Der kommt so mit seinem Hut und erwartet nichts, hat nichts gemacht und hat einen Denar drin. Stellt euch die Freude vor. Wie genial ist das? Ihr könnt am 29. arbeiten und am 30. kommt ihr einen vollen Monatslohn über. Das ist Gott. Eine pure Freude. Und wie schlimm ist es, wenn du nebenan stehst, wo du 30 Tage gearbeitet hast, unglaublich viel Blut und Schweiß investiert hast in das Projekt und du schaust zu, wie der den ganzen Monatslohn überkommt und du kommst keinen Rappen mehr über. Der Erste, der stark ist, der treu ist, der aus sich aus eigentlich alles kann, der hat das Problem mit Gott. Und wir wollen nicht vergessen, Jesus erzählt das seinen Jüngern. Jünger, die sind alle Juden gsi. Eine mega lange Geschichte im Hintergrund als Volk. Die haben 40 Jahre in der Wüste verbracht. Die sind vertrieben worden aus ihrem Land, sind im Exil gsi. Und jetzt kommt der Moment, wo der Messias kommt. Der das Volk rettet. Und jetzt sagt Jesus ihnen, wisst ihr was? Es werden auch Leute in diesem Reich sein. Die haben überhaupt nichts gemacht, sondern die glauben dann einfach an mich und sind mit dabei. Ich hätte gerne an Petrus sein Gesicht gesehen, als er das gehört hat. So, hey, nein, Mann. So einen langen Weg mit dem Volk. All das haben wir auf uns genommen. Wir sind dem Mose nachgefolgt. Wir haben das Manna gegessen. Wir haben den König David gehabt. Und wir haben die ganzen Steuern gezahlt. Wir. Und jetzt sollen alle einfach dazukommen. Einfach alle dazukommen. Ja, das ist ein guter Plan. Die Ersten schauen enorm böse auf den Weinbergbesitzer. Und so ein Erster bin ich, so ein Erster ist der Petrus und vielleicht wird sich noch jemand von euch zu mir gesellen, zu diesen Ersten. Und jetzt fragt der Hausherr, und die Frage finde ich so treffend, der Hausherr fragt den Ersten, im Grundtext steht, ist dein Auge böse, weil ich so gütig bin? Der Luther übersetzt, wieso schaust du so scheel drein? Das ist ein Wort, das wir nicht mehr so kennen. Wieso schaust du scheel drein? Ich möchte die beiden Begriffe kurz miteinander anschauen, weil sie so gut helfen, zum Entdecken, um was es geht. Zuerst zum bösen Auge. Das kennen wir heute nicht mehr so. Was wir noch kennen, ist vielleicht eine böse Verletzung. Mit dem Bike umgekehrt, den ganzen Arm auf. Leck, hast du eine böse Verletzung? Eine richtig üble, schlimme Verletzung. Und jetzt sagt Gott uns, genau das Problem haben wir mit unserem Auge. Unser Auge ist schlecht, weil Gott so gütig ist. Und steht ein Mensch lang in der Nachfolge von Jesus, glaube ich, dass sein Auge kann verderben. Wir kommen jetzt schlechte Augen über. Und das ist nicht irgendwie eine Sehschwäche, dass wir nicht mehr sehen. Ich würde sagen, es ist eine Lichtschwäche. Das verdorbene Auge wird geblendet von der eigenen Leistung. Plötzlich fängt man an zu sehen, wie viel ich schon gebetet habe. Leck, ich habe viel gebetet.
Und ich bin so viel im Gottesdienst und ich helfe dort auch mit. Und ich bin da für Freunde und Freundinnen, sogar die Jesus nicht kennen, und habe Zeit für sie. Und auf so viel habe ich verzichtet. Leck, habe ich viel verzichtet. Was man alles machen könnte, wenn man ein Christ wäre, nicht wahr? Das ist ja unglaublich. Und auf all das habe ich verzichtet, weil ich mit Jesus unterwegs bin. Und plötzlich haben wir das Gefühl, man ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist eine gute Leistung, die ich da an den Tag gelegt habe. Und das verdorbene Auge sieht nicht mehr einfach die helle Güte Gottes, sondern es wird blendet von der hellen eigenen Leistung. Und das ist noch nichts Schlimmes. Das Schlimme ist, plötzlich haben wir das Gefühl, unsere Leistung ist so hell leuchtend. Und wenn wir Gott anschauen, ist dort nur Dunkelheit. Wir schauen Gott mit einem bösen Auge an und haben das Gefühl, das kann nicht gerecht sein, der Gott ist böse. Die Wohltat von Gott, dass er am letzten gleich viel gibt wie am ersten, wird zur Ungerechtigkeit und zur Dunkelheit in unseren Augen. Konsequenzen können verheerend sein. Ich glaube, wir sehen auch das in der Antwort von Gott. Er sagt einfach, schau, wenn es dir nicht passt, dann nimm deine Sachen und geh. Du kannst morgen in einen anderen Weinberg gehen, musst nicht wiederkommen. Und ich glaube, wenn wir an unserem dunklen, bösen Auge festheben, dann wenn wir die Güte Gottes einfach nicht mehr sehen. Und wir werden tatsächlich vielleicht in einen anderen Weinberg gehen, wo man das überkommt, was man leistet. Und irgendwann ist es dann fertig. Aber wir müssen nicht mehr die entwürdigende Grosszügigkeit von Gott sehen. Gottes Güte überfordert uns. Das ist einfach so. Jetzt, was machen wir? Dass das böse Auge irgendwie wieder gesund werden kann. Das wäre ja, also mir ist es ein Anliegen. Ich merke, mein Auge ist manchmal böse. Wie kann ich das machen, dass es wieder gesund wird? Wie kann ich mich darauf freuen, dass wenn Mitbrüder und Mitschwestern im Glauben Erfolg haben, weil sie Gott segnet und nicht denken, oh, ich hätte das auch mega gern. Oh, würde ich gerne erleben, wenn jemand geheilt wird durch mein Gebet. Durch mein Gebet. Wie lässig wäre das? Wie kann ich machen, dass mein Auge wieder sieht, wo Gottes Güte hell leuchtet? Dass ich mich freuen kann an dem, was passiert. Der Luther übersetzt Scheel. Scheel kommt so, man könnte es sich ein bisschen vorstellen, von Schillen. Das ist das Problem. Unser Auge schillt. Das ist der zweite Gebrauch, den ich mega passend finde. Und Schillen ist ja ein Problem, dass man eigentlich zwei Sachen gleichzeitig anschauen will. Und es funktioniert nicht so gut. Ich schille leicht. Meine Schwester sagt mir immer, wenn ich müde bin, schille ich mehr. Und sagt wieder, oh Dani, du schillst. Und mir ist letztens aufgefallen, das ist eigentlich ein mega Geschenk, dass einem das jemand sagt. Ich glaube, das ist die Aufgabe. Weil wenn du selber schillst, merkst du es nicht. Weil wenn ich zu meinen Augen ausschaue, dann sehe ich das, was ich sehen will, weil ich schaue dort hin, wo ich hinschaue. Aber wenn mir jemand sagt, Dani, du schillst, dann weiss ich, ich sollte schlafen und am nächsten Morgen ist es nicht mehr ganz so schlimm. Okay, gut, man bringt es nicht weg. Das ist jetzt das Problem in diesem Bild. Aber der entscheidende Punkt ist, wir brauchen Menschen, die uns sagen, wir schillen. Dass wir das überhaupt checken. Hätten wir keinen Spiegel oder niemand, der uns das sagen würde, wir wüssten nicht, dass wir schillen. Schillen ist dann, wenn man neidisch auf etwas anderes schaut und gleichzeitig das vergleicht mit dem, was wir eigentlich erwartet haben. Der Erste schaut neidisch auf den Lohn vom Letzten und hat erwartet, dass er so viel mehr bekommt. Das ist so ein Schillen in zwei Richtungen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. In meinen Augen, vielleicht haben wir noch mehr. Eine ist, man sagt einfach, man läuft blind durch die Welt. Ja, also wenn du einfach so hinstehst und überkommst und nicht links und rechts schaust, dann trifft es dich auch nicht, was der andere überkommt. Also es ist so klassisch, man redet nie über den Lohn. Solange du nicht über den Lohn redest, weißt du auch nicht, wie viel der andere überkommen hat. Kein Problem. Das Problem ist, wir sitzen heute Morgen alle zusammen da im Gottesdienst. Und wir sind miteinander gemeint. Die Gemeinde hat so Ansicht, dass man nicht allein ist. Und sobald man nicht allein ist, vergleicht man. Es ist einfach so. Also wenn jeder von uns würde da reinlaufen und nicht würde schauen, wie es dem anderen geht, was so passiert, es wäre auch langweilig. Wir hätten gar keine Gemeinschaft. Und ich bin davon überzeugt, die Gemeinschaft sollte man nicht ausweichen. Also Vergleich wird immer da sein. Ich meine, der 1. Korinther 4, Vers 7 hilft uns diesbezüglich. Weil dort steht, was hast du, was du nicht bekommen hast. Nochmal, was hast du, was du nicht bekommen hast? Und wenn wir jetzt als Erste dastehen, ich, der Petrus und eben, wer immer auch noch will, und Jesus uns die Frage stellt, was hast du, was du nicht bekommen hast? Dann denken wir zuerst, ja gut, eigentlich habe ich mich doch entschieden, um mit Jesus unterwegs zu sein. Ja, aber sobald wir mehr darüber nachdenken, merken wir, nein, Jesus hat zuerst auf die Welt gekommen, dass das überhaupt möglich ist. Und dann denken wir weiter darüber nach. Jesus hat nicht einfach nur, ist nicht einfach nur auf die Welt gekommen, ist für uns am Kreuz gestorben und ist auferstanden, sondern er ist schon dabei gewesen, wo die Welt geschaffen worden ist, dass es Himmel und Erde gibt, dass es so etwas gegeben hat wie eine Heilsgeschichte Volk Israel, dass es heute den Saal gibt, dass ich weiss, ich kann ins Auto sitzen und das Auto fährt mich nachher wieder ins Zürich-Oberland, dass ich so da bin, wie ich jetzt bin, dass ich gesund bin, beweglich oder einen Kopf habe, der denken kann, Augen, die schauen können. Also ich habe keinen Katalog ausgefüllt, als ich auf die Welt gekommen bin. Ich habe einfach alles bekommen. Alles. Und ich meine, das ist unsere Aufgabe, uns gegenseitig daran erinnern, egal wie gut es dir geht oder egal wie schlecht es dir geht, egal wie viel das du von dir selber haltest, du hast alles bekommen. Und die Güte Gottes brauchst du, ob du viel hast oder wenig. Du kommst nicht an der Güte Gottes vorbei. Man kann es so sagen, unser Problem ist nicht, dass Gott ungerecht ist, sondern unser Problem ist, dass das Auge böse ist. Und das verdorbene Auge wird nur wieder gesund, wenn man versteht, dass alles, was wir haben, allein der Gnade und der Güte Gottes zu verdanken ist. Und erst dann schaffen wir es wieder, auf die Sachen zu schauen, die nicht unsere Leistung sind, sondern wir können auf den gütigen Hausherr schauen. Und das ist das Evangelium, dass Gott nicht nur leistige Arbeiter ruft, sondern auch die Bedürftigen. Das ist das Evangelium, dass Gott in seiner Herrschaft jeden Arbeiter versorgt. Und für jeden von uns, egal ob du viel kannst oder nicht, hat er genau die richtige Aufgabe im Weinberg. Und das ist das Evangelium, das wir nicht preisgeben wollen, weil vielleicht unsere Augen anfangen böse werden. Sondern seine Güte mögen uns zur Buße leiten. So sagt es der Römerbrief. Ich glaube, das stimmt. Ich möchte beten zum Schluss. Vater, du bist so gross, dass du meine Vorstellungskraft von Güte sprengst. Und auch von Gerechtigkeit. Und ich bitte dich, dass du mich, dass du uns alle lehrst, wer du wirklich bist. Möchtest du uns gerade in dieser Woche, die kommt, Augen öffnen für deinen unglaublichen Reichtum, für das, was du alles gegeben hast, wo du beständig gibst. Und Vater, ich bitte dich besonders, dass du uns bewahrst vor Überfluss und Reichtum, wo wir an erste Stelle setzen. Und möchtest du uns lehren, in der Abhängigkeit von dir zu leben. Ich weiss nicht, wie ich da dazu beitragen kann, aber ich weiss, dass du mein Herz kannst verändern, dass das möglich ist. Ich danke dir für die Geschwister, die tatsächlich die Hitze vom Tag tragen, die unter Verfolgung stehen und die Unglaubliches auf sich nehmen, weil sie dir nachfolgen, und bitte dich um Stärke und Kraft für sie. Amen.